SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin, schön, dass Sie dabei sind. Jedes Jahr aufs Neue zeigt uns der Sommer mit Hitzewellen, Waldbränden, aber auch wochenlangen Schlechtwetterphasen mit Starkregen, dass der Klimawandel nicht wartet, bis wir ihn endlich ernst nehmen. Seit 30 Jahren versucht die Staatengemeinschaft auf Klimagipfeln die Erderwärmung zu bremsen. Im November ist es im brasilianischen Belém mal wieder soweit, 10 Jahre nach der historischen Klimavereinbarung von Paris. Dort, aber auch bei den Gipfeln in Kyoto und Kopenhagen, wurden Chancen und Grenzen der Klimadiplomatie besonders deutlich. Wie Staaten einander ausspielen oder zusammenarbeiten, wie Weltpolitik den Klimaprozess bestimmt. Sicher ist, es geht viel zu langsam. Ehemalige Chefunterhändler von Bundesregierung und EU und ein NGO-Vertreter der ersten Stunde erzählen die lange Geschichte der Klimagipfel.
May I please ask everyone to take their seats.
Berufsoptimismus ist eine gute Voraussetzung, in den Klimaverhandlungen nach vorn zu kommen.
Diese Verhandlungen sind geprägt dadurch, dass sie nur zu Erfolgen kommen können, wenn sie es lernen, die Welt auch aus der Sicht ihrer Verhandlungspartner wahrzunehmen.
Es geht hier um das Schicksal der gesamten Menschheit. Und da ist jetzt eine Nacht durchzuverhandeln ein relativ kleines Ding, um seinen Beitrag dazu zu leisten.
We propose unbracketing this sentence. Countries are urged.
Wir schlagen vor, folgenden Satz aufzunehmen. Die Länder müssen dringend sofortige Maßnahmen ergreifen, um die Risiken des Klimawandels zu kontrollieren. Darüber sind wir uns sicherlich alle einig. Nein, nein, das ist zu stark. Was bedeutet das überhaupt dringend? Ich empfinde es nicht als dringend. Empfinden Sie es als dringend? Überhaupt nicht. Streicht dringend.
Auf Londoner Bühnen läuft vergangenes Jahr ein Theaterstück an, das die Verhandlungen über das erste weltweite Abkommen zum Klimaschutz dramatisch zuspitzt. Wie sie um Formulierungen feilschen und um Kompromisse ringen. Das Stück heißt schlicht Kyoto. Untertitel: Die Erde zu retten ist ein schmutziges Geschäft.
Kyoto, Dezember 1997. Stand der weltweiten CO2-Emissionen 24,4 Milliarden Tonnen.
Vor der Tagungshalle droht ein 6 Meter hoher Dinosaurier. Ein Ungetüm aus rostigen Autoteilen, Rohren, Reifen und Schläuchen. Umweltschützerinnen und Schützer haben es aufgebaut. Tausende Delegierte müssen an seinem aufgerissenen Maul vorbei. Das Monstrum soll sie ermahnen, keine Dinosaurierpolitik zu betreiben. Und es soll sie daran erinnern, dass schon einmal Lebewesen die Erde beherrschten und aufgrund von Klimaschwankungen ausgestorben sind. Diesmal sind es die herrschenden Lebewesen selbst, die den Planeten und sein Klima in einem nie dagewesenen Tempo verändern. Darüber diskutieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahrzehnten. 1992 erreicht das Thema die Weltpolitik. Beim Erdgipfel in Rio de Janeiro unterzeichnen die Staaten ein Rahmenabkommen zum Klimaschutz. Rechtliche Grundlage für die späteren Klimakonferenzen. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz in Brasilien schwärmen später vom Geist von Rio. Die damalige Bundesumweltministerin Angela Merkel kommentiert trocken: Mit der Rio-Konferenz ist es wie mit der DDR. Je länger sie zurückliegt, desto schöner war es. 5 Jahre nach Rio ist Ernüchterung eingekehrt. In Kyoto verhandeln die Vertragsstaaten 1997 darüber, wie sie die Klimarahmenkonvention umsetzen können. Die Delegierten in Kyoto bekommen von den berühmten Tempeln, Schreinen und Palästen nichts mit. Sie sitzen 2 Wochen lang in den Katakomben des International Conference Center. Abgesandte aus 190 Staaten und viele Lobbyisten. Die wollen ein ehrgeiziges Ergebnis verhindern, das ihr Geschäftsmodell gefährden könnte. Denn sie verdienen mit der Ursache der Erderwärmung ihr Geld. Damit, dass die Welt Kohle, Öl und Gas verbrennt. In den USA machen Energiekonzerne mit einer millionenschweren Kampagne Druck auf die Regierung. US-Präsident Bill Clinton hat sich im Wahlkampf für Klimaschutz stark gemacht und schickt seinen Stellvertreter zum Gipfel. Al Gore wird 10 Jahre später für sein Engagement für den Klimaschutz den Friedensnobelpreis bekommen und mit Reden darüber viel Geld verdienen. In Kyoto bleibt Gore 8 Stunden lang, um Washingtons Standpunkt zu erläutern. Die ganze Welt wartet auf sein Statement, es wird zum Wendepunkt der Konferenz. Der US-Vize beschwört den Geist von Kyoto und beharrt auf bekannten Forderungen.
Das Wichtigste ist, dass wir tun, was wir versprechen, anstatt zu versprechen, was wir nicht leisten können.
In Kyoto beginnen die großen Staaten mit dem Klimamikado, das sie fortan jahrzehntelang spielen. Wer sich zuerst bewegt, verliert. Entwicklungsländer fordern Taten von den Industriestaaten als Hauptverantwortliche für den Klimawandel, allen voran von den USA. Die wollen auch Schwellenländer wie China verpflichten, die bald ebenfalls zu den großen Verschmutzern zählen. Der Klimabazar ist eröffnet.
Dringend ist für uns eine rote Linie. Okay, dann streicht sofort. Also, die Länder werden aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen. Was denn für Maßnahmen? Ein idealistisches Versprechen von heute kann morgen zur Schließung einer Fabrik in Detroit führen.
Am Schluss arbeiten die Delegierten mit kleinen Augen und fahlen Gesichtern ohne Pause. Mittendrin Germanwatch-Vertreter Christoph Balz.
Die letzten zwei Nächte wurde voll durchverhandelt und dann am Schluss wurde überzogen. Und da man das damals noch nicht so gewohnt war, rückten da schon die Putz- und Abbaukolonnen parallel an. Und dann ist der Hammer gefallen und es war nichtsdestotrotz durch.
We'll recommend the adoption of this protocol to the conference by unanimity.
Der Mann, der am 11. Dezember 1997 im Plenarsaal von Kyoto den Hammer fallen lässt, heißt Raúl Estrada. Ein kleiner, untersetzter Diplomat aus Argentinien, im grauen Anzug, die wenigen Haare zurückgekämmt, wache Augen hinter der großen Brille. Er setzt als Verhandlungsleiter alle Mittel ein. Sitzfleisch, Dreistigkeit und Humor.
Meiner Meinung nach ist es absolut wichtig, in schwierigen Augenblicken gute Laune bewahren und auch mit denen befreundet zu bleiben, mit denen man nicht übereinstimmt. Und das macht es mir einfacher, auf einer informellen Ebene zu reden und leichter Übereinstimmung zu erzielen.
Estrada setzt darauf, dass mit zunehmender Erschöpfung der Widerstand gegen seinen Textentwurf erlahmt. Seine Rechnung geht auf. Mit Kyoto ist der Anfang gemacht. Das Kyoto-Protokoll verpflichtet die Industriestaaten, ihren Ausstoß der wichtigsten Klimagase zwischen 2008 und 2012 um 5,2% zu senken im Vergleich zu 1990. Viele offene Fragen werden aber tatsächlich erst bei späteren Konferenzen geklärt.
Kopenhagen, Dezember 2009. Globale CO2-Emissionen 31,5 Milliarden Tonnen. 7 mehr als während der Kyoto-Konferenz.
Wer mit dem Flugzeug zum Kopenhagener Klimagipfel anreist, wird schon beim Anflug mit hohen Erwartungen konfrontiert. Von einem Segelschiff am Hafen leuchtet den Gästen ein gelbes Transparent entgegen mit der Aufschrift »Tut etwas gegen den Klimawandel«. Dänemark hat noch nie eine so große internationale Veranstaltung erlebt und ist mächtig stolz darauf. Kein Vergleich mit den gleichgültigen Japanern. Nie hat ein Gipfelgastgeber derart mitgefiebert. In der Hoffnung auf Ergebnisse benennt sich die Hauptstadt sogar um. Copenhagen statt Copenhagen. Denn 11 Konferenzen nach Kyoto ist klar, so geht es nicht weiter. China hat die USA als größter Klimasünder abgelöst. Beide Großmächte stoßen zusammen 40% des Kohlendioxids aus, unterliegen aber nicht den Kyoto-Verpflichtungen. China gilt nicht als Industriestaat, die USA haben das Protokoll nicht in Kraft gesetzt. Aber jetzt sitzt Barack Obama im Weißen Haus, der klimabewusste und rhetorisch brillante US-Demokrat, den in Europa so viele sympathisch finden. Auch Obama kommt nach Copenhagen. Wie bei Al Gore 12 Jahre zuvor in Kyoto wartet der Gipfel wieder 1,5 Wochen lang darauf, was der Mann aus Washington mitbringt. Die US-Delegation bremst nicht mehr, wie unter Obamas Vorgänger George W. Bush, aber sie bewegt sich auch nicht. Das alte Spiel. Wir tun was, wenn China mitzieht. Am letzten offiziellen Konferenztag trifft Obama gegen 8.30 Uhr in Kopenhagen ein und ergreift die Initiative. Lasst uns keine Zeit verlieren, sagt er.
America's made our choice. We have charted our course.
Amerika hat seine Wahl getroffen. Jetzt ist es Zeit für die Weltgemeinschaft, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Wir sind bereit, dass das heute der Fall sein wird. Aber dazu müssen sich alle Seiten bewegen.
In Kopenhagen redet Obama, aber er handelt nicht. Stattdessen blockieren sich die beiden größten Klimasünder USA und China weiter gegenseitig. Dass Dänemark bei allem Stolz auf die internationale Aufmerksamkeit mit der Konferenzleitung völlig überfordert ist, macht es noch schwerer. Arthur Runge-Metzger verhandelt für die EU.
Die Organisation war ein Desaster, muss man sagen. Also, dass man die Staatschefs einlädt, um am Ende der Konferenz dann noch mitzusprechen, das lädt gerade dazu ein, dass die Beamten sagen und auch die Minister aus den Umweltministerien, naja, wir brauchen ja nichts entscheiden. Normalerweise muss das sehr gut vorbereitet sein.
Aber Dänemarks Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen ist schlecht vorbereitet. Er agiert hilflos und ungeschickt. Schließlich nehmen einige Staats- und Regierungschefs und Chefinnen die Sache in die Hand. Der deutsche Chefunterhändler Carsten Sach beobachtet:
Es gab Diplomatie, dass Obama dann zu den Führern der großen Schwellen- und Entwicklungsländer ging und meinte, einen Deal zu haben. Gleichzeitig bahnte sich ein riesiger Schneesturm über Washington und der Ostküste der USA an. Und ihm wurde empfohlen, wenn er noch nach Hause kommen will, rechtzeitig wieder abzufliegen.
Als ein Hubschrauber da im Hinterhof gestartet ist, war für mich schon klar, hier werden wir kein vernünftiges Ergebnis rausbekommen.
Am letzten Freitag, wo alle noch warteten, was kommt aus dem kleinen Raum, habe ich der Rede zugehört des venezolanischen Staatschefs. Und der hat am Freitagmorgen gesagt, egal, was aus diesem Raum herauskommt, wir werden dem nicht zustimmen. Und für mich war Freitagmittag die Verhandlung praktisch zu Ende.
Also die Länder werden aufgefordert, Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels zu ergreifen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Maßnahmen liegen soll, die auch wirtschaftlich vorteilhaft sind. Sehr schön. Die Zeile oder was davon übrig ist, steht so im Schlusstext.
Der Kompromiss, den die Staatengemeinschaft schließlich schmiedet, ist so mager, dass das Plenum ihm nicht zustimmt, sondern ihn nur zur Kenntnis nimmt. Darin wird zwar das Ziel genannt, die weltweite Temperatur nicht über 2 Grad steigen zu lassen, aber konkrete Vorgaben finden sich dazu nicht. Immerhin versprechen die Industriestaaten ab 2020 pro Jahr 100 Milliarden Dollar für Klimafinanzierung in Entwicklungsländern bereitzustellen. Europäische Politikerinnen und Politiker sprechen von Führungsschwäche. Aus Hopenhagen wird Floppenhagen.
Die Verhandlungen waren extrem schwierig. Und ich will auch ausdrücklich sagen, dass ich das Ergebnis mit sehr gemischten Gefühlen sehe.
Die Klimakarawane zieht von Europa nach Amerika weiter. Denn die Konferenzen finden abwechselnd auf verschiedenen Kontinenten statt, unter dem Dach der Vereinten Nationen. Das merkt man beim Betreten des Geländes. Das Personal an den Sicherheitsschleusen trägt die blaue Uniform mit dem großen UN-Wappen am Ärmel. Besonders wichtig werden die UN-Regeln bei der Schlussabstimmung. Der Entwurf für die Vereinbarung geht nur durch, wenn keiner der über 190 teilnehmenden Staaten Einwände erhebt. Jetzt zeigt sich, was die Präsidentschaft, meist erfahrene Politikerinnen und Politiker aus dem jeweiligen Gastland, in den Monaten, Wochen und Tagen davor geleistet hat, sagt Deutschlands ehemaliger Chefunterhändler Sach.
Wenn der Prozess nicht so gelaufen ist, dass sich alle mitgenommen fühlen, meinen sie plötzlich ein Ergebnis zu haben, weil sie meinen, mit allen wichtigen Playern gesprochen zu haben. Dann stellen Sie fest, Sie haben doch jemanden vergessen.
Die Präsidentschaft wägt Interessen ab, lotet Schnittmengen aus und sorgt für gute Atmosphäre. Sie lässt alle mitreden und beendet im richtigen Augenblick die Diskussion, um einen Kompromisstext vorzulegen. Dafür muss man Vertrauen aufbauen, sagt Frankreichs Ex-Außenminister Laurent Fabius, der 2015 die Verhandlungen über das Paris-Abkommen leitet.
Bei einigen Gipfeln hatten Teilnehmende den Eindruck, dass der Präsident die Lösung von Anfang an in der Tasche hatte. Aber so läuft das nicht. Das muss von den Unterhändlern kommen. Um Vertrauen aufzubauen, braucht es viel persönliches Engagement. Diplomatie heißt, die Standpunkte der anderen zu hören, sie nicht zu überfahren. Wenn am Ende die nötigen Beschlüsse zu fassen sind, muss die Präsidentschaft ihr Recht wahrnehmen. Aber das wird nur akzeptiert, wenn sie vorher Vertrauen aufgebaut hat.
Denn am Ende zählt die Stimme der mächtigen USA genauso wie die des kleinen Bolivien. Beim Schlussplenum des Klimagipfels von Cancun 2010 lehnt der bolivianische UN-Botschafter Pablo Solon den Entwurf für die Abschlusserklärung ab.
Erlauben Sie mir, mit aller Deutlichkeit auszudrücken, der Staat Bolivien, und ich will, dass das zu den Akten kommt, damit da keinerlei Missverständnis aufkommt, akzeptiert dieses Dokument nicht, er weist es zurück. Also gibt es keinen Konsens über seine Annahme, damit das absolut klar ist und ankommt.
Mexikos Außenministerin Patricia Espinosa hat als Gipfelpräsidentin monatelang auf diesen Tag hingearbeitet. Nach stundenlanger Debatte nimmt sie Boliviens Veto schließlich zu Protokoll und erklärt den Text trotzdem für angenommen, was ihr Ovationen von Vertreterinnen und Vertretern der übrigen Staaten einbringt und den informellen Titel Klimaheldin.
Und jetzt in diesem Augenblick kann ich, das werden Sie verstehen, nicht die Standpunkte ansuchen und die Vision der 193 anderen Staaten ignorieren. Deshalb ist die Entscheidung hiermit angenommen.
So lebt der scheintote Klimaprozess nach der Schlappe von Kopenhagen wieder auf, bis sich 5 Jahre später ein einzigartiges Fenster der politischen Möglichkeiten auftut.
Paris, Dezember 2015. Globale CO2-Emissionen 35,4 Milliarden Tonnen. 11 mehr als während der Kyoto-Konferenz.
So viel Prominenz war noch nie. Robert Redford und Jean Penn sind da und Leonardo DiCaprio spricht vor der französischen Nationalversammlung.
Unsere Staats- und Regierungschefs sind hier. In Kyoto und Kopenhagen haben sie es nicht geschafft. Das muss diesmal anders werden.
Bei UN-Klimagipfeln gibt es mehr Akteure als im Film und viel mehr Komparsen. Die Handlung ist weitaus komplizierter und richtig spannend finden das nur Kenner und Liebhaber. Genau deshalb sind so viele berühmte Schauspieler in Paris, damit alle hinschauen und erkennen, dass auch sie betroffen sind. Denn wie in manchem Hollywood-Blockbuster geht es hier um das Schicksal des Planeten. Noch einen Pleitegipfel wie den von Kopenhagen kann sich die Welt nicht leisten. Paris soll die wichtigste Etappe auf dem langen und beschwerlichen Weg seit Kyoto werden. Die Zeichen stehen nicht schlecht. Im Mai 2015 veröffentlicht der Vatikan die Enzyklika Laudato Si mit Blick auf die dringende Herausforderung, unser gemeinsames Haus zu schützen. Darin beklagt Papst Franziskus die auffallende Schwäche der Politik, auf die Bedrohung des Klimawandels zu reagieren. Und er verlangt, fossile Brennstoffe schnell zu ersetzen. Andere Weltreligionen ziehen mit. Und die beiden größten Klimasünder China und USA ziehen endlich an einem Strang, aus wirtschaftlichem Kalkül. Investitionen in Energie aus Sonne, Wind und Wasser rechnen sich. Dabei ist China vorne. Auch im einstigen Ölland Texas lässt sich mit erneuerbarer Energie mehr verdienen. Vor allem aber, beide Großmächte stellen grundsätzliche Bedenken hintan.
Ich glaube, dass das zum heutigen Zeitpunkt, 10 Jahre später, nicht mehr möglich wäre, weil die Interessen doch sehr weit auseinandergegangen sind, die geopolitischen Konflikte so groß geworden sind. Also ich muss schon sagen, da haben wir ein enormes Glück gehabt, dieses Pariser Abkommen auf den Weg zu bringen.
Um das zu schaffen, treten die Präsidenten Obama und Xi Jinping gemeinsam beim Gipfel auf.
Als die beiden größten Volkswirtschaften der Welt und die beiden größten CO2-Emittenten haben wir erkannt, dass es unsere Verantwortung ist, Maßnahmen zu ergreifen. Der Klimawandel stellt eine akute Herausforderung dar. Deshalb ist es sehr wichtig, dass China und die USA sich entschlossen für den richtigen Weg zum Aufbau eines neuen Modells der Beziehungen zwischen Großmächten einsetzen.
Verhandlungsleiter Laurent Fabius bereitet sich auf den Endspurt vor.
Das Ende der Konferenz fiel auf einen Samstag und ich brachte einen neuen Textentwurf raus. Aber einige Länder waren zurückhaltend und auf die hatte China, um es diplomatisch auszudrücken, mehr Einfluss als Frankreich. Also habe ich Xi Senhua eine Liste gegeben mit 5 Ländern darauf und ihm gesagt, tu dein Möglichstes. 2 Stunden später kam er und es gibt ein Foto davon, wo er den Daumen hochhält und ich wusste, die 5 sind erledigt. Das ist Vertrauen. Sowas nennt man Diplomatie.
Es war tadellos, wie er das gemacht hat. Und man hat die Staatschefs nicht zum Ende der Konferenz eingeladen, sondern zu Beginn, um mehr oder weniger die Latte hochzulegen und den Beamten zu sagen und den Ministern, also ihr müsst das hier stemmen.
Aber bevor sie es in der entscheidenden Plenarsitzung am Abend des 12. Dezember stemmen können, sorgt ein kleines Land für ein großes Problem. Nicaragua will nicht zustimmen, weil ihm die Zusagen im Text nicht reichen. Bei Nicaraguas Regierung interveniert schließlich der Vatikan über den katholischen Erzbischof mit der Bitte, das Abkommen nicht zu blockieren.
Ich kann sagen, dass der Papst Hintergrund sehr gut gewirkt hat und auch aktiv war und segensreich gewirkt hat.
Nicaraguas Delegation legt bei der Abstimmung keinen Widerspruch ein und gibt ihre Bedenken erst nach dem Hammerfall zu Protokoll.
Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris
pour le climat est accepté.
Verhandlungsleiter Fabius steht auf, legt die Hand aufs Herz und ergreift die Hände seiner Mitstreiterinnen auf dem Podium. Dann umarmt er sie. Politische Stränge, die fast 20 Jahre lang gegeneinander liefen, greifen ineinander. Großmächte, Industrie- und Inselstaaten, Schwellen- und Entwicklungsländer, alle sind in diesem Augenblick vereint. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sagt wenige Minuten nach dem Hammerfall:
Entscheidend ist, dass alle erkannt haben, dass wir wirklich die Erwärmung, die Erderwärmung unter 2 Grad, besser noch niedriger, bei bis zu 1,5 festhalten müssen. Und wir haben alle uns verpflichtet, alle 5 Jahre zu überprüfen, ob wir denn alles richtig machen und ob wir nicht noch besser werden können. Das ist genau das, was wir erreichen konnten. Ja, es ist ein historischer Moment. Ich neige eigentlich nicht zu großen Worten, aber doch, es wurde Geschichte geschrieben.
Paris ist ein Gipfel mit Aussicht, nämlich mit der Aussicht für die Weltgemeinschaft, die Erderwärmung noch in den Griff zu bekommen. Die Vereinbarung spornt Staaten zu Maßnahmen an, die dieses Ziel erreichbarer erscheinen lassen. In Schweden stellt sich eine 15-Jährige mit einem selbstgemalten Schild vor ihre Schule und ruft zum Schulstreik fürs Klima auf. Hunderttausende junge Menschen folgen ihrem Appell. Parteien, die sich für Klimaschutz engagieren, verzeichnen Wahlerfolge. Die EU macht den nachhaltigen Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft zu ihrem Hauptanliegen. Und alle wollen zum Gipfel. Die Konferenz in Dubai 2023 verzeichnet fast 90.000 Teilnehmende, was die Frage aufwirft, ob es in diesem Format weitergehen kann. Mit dem Gipfel in Belém schließt sich ein Kreis. Der internationale Klimaschutz kommt an seinen Ursprung zurück, nach Brasilien, wo es mit der Rio-Konferenz 1992 angefangen hat. Aber der Wind dreht sich. Die Corona-Pandemie und Russlands Angriffskrieg in der Ukraine drängen das Thema Klimaschutz in den Hintergrund. Rechtspopulistische Parteien erstarken. US-Präsident Donald Trump steigt zum 2. Mal aus dem Pariser Abkommen aus. Auch der klimapolitische Ehrgeiz anderer Staaten gerät ins Stocken, was es immer schwieriger macht, die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts bei 1,5 Grad halten zu wollen. Das Fenster der Möglichkeiten, das sich vor 10 Jahren geöffnet und das Paris-Abkommen ermöglicht hat, schließt sich. Germanwatch-Geschäftsführer Bahls bleibt zuversichtlich.
Ich sehe diesen Rückschlag als das übliche reaktionäre Moment in einer Revolution, die viel dabei zu verlieren haben. Das fossile Geschäftsmodell kommt jetzt erstmals seit Beginn der Industrialisierung massiv unter Druck. Die tun sich zusammen und versuchen damit, das Geschäftsmodell möglichst lange noch aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass das eine vorübergehende Phase sein wird, weil die Wettbewerbsfähigkeit von Erneuerbaren so groß ist, dass das zwar verlangsamt werden kann, aber nicht mehr aufgehalten werden kann. Das kann aber das Verlangsamen so sein, dass es uns klimapolitisch massiv auf die Füße fällt.
Das sieht der frühere deutsche Chefunterhändler Carsten Sach ähnlich. Er fordert, die Bevölkerung besser einzubeziehen.
Also wir müssen in den Bereichen, die den Bürger direkt betreffen, also das sind Mobilität, Wohnen, noch andere Systeme entwickeln, um Dinge kosteneffizient anzubieten und Leute dann auch wirklich mitzunehmen.
Die nächsten Gipfel müssen zeigen, ob genügend Staaten beim Klimaschutz Kurs halten, sagt der frühere EU-Unterhändler Arthur Runge-Metzger. Er hat allerdings seine Zweifel, ob das alles schnell genug geht.
Weil all das, was man vorhergesagt hat, ist ja nicht nur eingetreten, sondern tritt offensichtlich schneller ein, als wir bislang gedacht haben.
Letzter Stand der weltweiten CO2-Emissionen: 37,4 Milliarden Tonnen. 13 mehr als während der Kyoto-Konferenz.
Die Zeit drängt. Das war ein Feature von Jakob Meyer über 30 Jahre Klimadiplomatie und das war's im Umweltmagazin Global. Vielen Dank fürs Zuhören.